Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Sonne schickt keine Rechnung, hieß es mal in der Werbung. Die Energie muss nur mit einer Photovoltaikanlage aufgefangen werden, um daraus Strom zu machen. Die deutsche Solarbranche kann derzeit viele Rechnungen verschicken. Und auf der Messe Intersolar in München erleben wir angesichts vieler neuer Anlagen eine Branche in Hochstimmung, wobei die Anlagen selbst ja meistens aus China stammen. Besonders im Trend sind Speicher für Strom. Gleich im Interview mit Professor Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin geht es darum, wie sinnvoll solche Speicher auch für die Nachrüstung bestehender Anlagen sind. Wir stellen in dieser Sendung den Kriwitzer See vor, den Living Lake des Jahres 2024. Wir informieren über den Versuch des Meta-Konzerns, künstliche Intelligenz mit Hilfe von Facebook Nutzerdaten zu trainieren, und wir sagen Ihnen im Selbermacht-Tipp, worauf es beim Laden eines Handy-Akkus ankommt. Tagsüber scheint die Sonne auf die Solaranlage und produziert Strom für das Netz. Abends kommen die Bewohnerinnen und Bewohner zusammen und kaufen Strom aus dem Netz, um zu kochen, den Fernseher zu betreiben und so weiter. So läuft es bisher meist, doch Speicher für Solarstrom werden immer billiger. Lohnt es sich also, eine neue Solaranlage gleich mit Speicher zu kaufen oder eine alte Anlage nachzurüsten? Darüber spreche ich jetzt mit Volker Quaschning, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Guten Tag, Herr Professor Quaschning.
Ja, guten Tag, Herr Ehring.
Ist denn der Speicher zur neuen Solaranlage inzwischen Standard?
Bei neu gebauten Anlagen definitiv. Also wir sehen, dass ein Großteil aller Anlagen mit Speicher gebaut wird. Wir gehen davon aus, dass wir mittlerweile über 1 Million Heimspeicher im Betrieb haben. Das gilt, wie gesagt, nur für Ein- und Zweifamilienhäuser. Bei größeren Objekten, da ist der Speicher immer nur im Einzelfall dann noch eingebaut.
Wird der Solarstrom dadurch nicht deutlich teurer?
Na, das Objekt wird erstmal deutlich teurer. Das heißt also, wenn ich einen Speicher dazu baue, je nach Größe, ist man dann schnell bis zu 10.000 Euro mehr los. Und das muss man erstmal aufbringen. Der Speicher spart aber natürlich während der Betriebszeit auch wieder Geld ein. Das heißt, momentan sieht die Kalkulation so aus, dass die Solaranlage dann am interessantesten ist, wenn sie den Strombezug ersetzt. Also das heißt, man hat ja so um die 30 Cent Strompreis. Wenn ich den Überschuss Solarstrom ins Netz verkaufe, dann kriegt man momentan relativ wenig, nur noch so um die 8 Cent pro Kilowattstunde. Und da ist es natürlich attraktiv, möglichst den Solarstrom selber zu verbrauchen. Das klappt mit der Solaranlage halt nur tagsüber. Und der Speicher, der kann diese Zeiten auf die Nacht verlängern, also den günstigen Solarstrom tags einlagern und nachts damit teuren Netzstrom ersetzen.
Viele Menschen haben ja schon eine Anlage ohne Speicher, sollten die nachrüsten?
Das muss man sich im Einzelfall durchrechnen. Ich denke, das könnte natürlich auch für ältere Anlagen durchaus interessant sein, wenn Anlagen, die heute im Betrieb sind, die vor einigen Jahren gebaut wurden, die haben noch einen sehr hohen Vergütungsanspruch, kriegen also noch relativ viel Geld. Wenn Strom ins Netz eingespeist wird, nach 20 Jahren entfällt dieser Anspruch, dann kriegt man praktisch nichts mehr. Und dann hat man einfach sehr viel Strom, den man fast verschenken muss. Und da ist es natürlich schon interessant, sich zu überlegen, was macht man dann? Man kann den Strom verheizen oder halt einen Stromspeicher halt auch einfach einbauen.
Das heißt, Sie empfehlen den Speicher speziell für Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung ausfallen und nicht so sehr für Anlagen, die jetzt seit 5, 10 oder 15 Jahren in Betrieb sind.
Auch das muss man sich nochmal angucken. Also so ein Speicher, der will ja gerne auch 10 oder 20 Jahre betrieben werden, bis er sich dann rechnet. Also das heißt, die Anlage, die nach 20 Jahren aus der Förderung rausfällt, muss noch so gut im Schuss sein, dass man nochmal weitere 10 bis 20 Jahre an Betriebsdauer zu erwarten kann. Sonst macht es erstmal keinen Sinn. Und bei neuen Anlagen kann man auch drüber nachdenken. Aber da steht natürlich der Speicher auch zu anderen Anschaffungen, wie der Wärmepumpe oder dem Elektroauto. Insofern muss man sich das im Einzelfall angucken.
Wie groß ist denn der Aufwand, Platzbedarf für so einen Speicher?
Ich sage immer Kühlschrankgröße, ne? Das ist ungefähr das, was man braucht. Man möchte gerne den Speicher so groß bauen, dass er einen über die Nacht bringen kann. Und das hat dann vielleicht die Größe von so einem kleineren Kühlschrank.
Wird denn viel nachgerüstet oder sind die Speicher überwiegend für neue Anlagen?
Na, in der Regel, wenn man eine Anlage gebaut hat, dann läuft die ja durch. Es gibt schon noch den einen oder anderen, die sich überlegen, nachzurüsten. Aber der Großteil dieser Anlagen ist bei Neubauten. Man hat jetzt in der Energiekrise noch so ein bisschen gesehen. Auch es gab ja die Angst, dass wir gerade im Zug jetzt mit dem Ukraine-Konflikt vielleicht auch in Deutschland Stromausfälle haben. Da kann natürlich so ein Speicher auch helfen. Das heißt, es gibt Speicher, die notstromfähig sind. Das sind nicht alle, aber das kann man nachrüsten. Und dann hat man natürlich noch so einen Zusatznutzen. Das heißt, man spart nicht nur Geld, besonders wenn ringsum, sag ich mal, die Welt untergeht und überall der Strom ausfällt, dann läuft er bei mir zu Hause, weil ich den Batteriespeicher im Keller habe, der da Notstrom liefern kann. Das ist für einige sicherlich auch noch ein Argument.
Speicher sind ja auch wichtig für die Stabilität des Stromnetzes. Wie sieht es denn bei Großspeichern aus? Gibt es da auch einen Boom?
Ja, es gibt erstmal einen lebendigen Markt, er entwickelt sich. Bei Großspeichern guckt man natürlich noch wesentlich genauer auf die Ökonomie als jetzt bei Einfamilienhäusern. Deswegen ist der Markt da nicht ganz so dynamisch wie bei Einfamilienhäusern. Aber es gibt auch sehr, sehr viele neue Projekte, weil wir sehen, dass halt durch die Energiewende, durch den Ausbau der solaren Windenergie die Schwankungen bei den Strompreisen stark zunehmen. Und das ist natürlich gut für Speicher, die günstig einkaufen und dann teuer verkaufen können.
Ist denn der Speicherboom eine Alternative irgendwann mal zu Gaskraftwerken oder auch zum Leitungsausbau?
Zum Leitungsausbau wird es nicht eine Alternative, aber eine Ergänzung sein. Also bei den Leitungen kommen wir ja nicht sehr, sehr schnell hinterher. Und keine Leitung ist immer perfekt ausgelastet rund um die Uhr 24/7. Und dann kann man natürlich zwei Speicher an die Leitung dranpacken. Einen am Anfang und einen am Ende. Wenn die Leitung gerade voll ist, lagert man den Strom zwischen und schiebt ihn durch die Leitung dann durch, wenn wieder Platz da ist. Das wurde in Australien zum Beispiel auch schon in größeren Mengen umgesetzt. In Deutschland jetzt noch nicht so. Also das ist eine Möglichkeit, da kann man auf alle Fälle was machen. Und zu Gaskraftwerken muss man schauen. Also Gaskraftwerke sollen längere Zeiten überbrücken, also dann mal 2-3 Wochen, wenn wenig Sonne und Wind da ist. Das ist dann mit Batteriespeichern meistens ein bisschen teuer. Die sind eigentlich nur für so Zeiträume von 1, maximal 2 Tagen optimal.
Professor Volker Quaschnik war das zum Thema Solarspeicher. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Idylle geht anders, sollte man meinen. Der Kriwitzer See im Süden von Mecklenburg-Vorpommern wurde zum Ende des Zweiten Weltkriegs Abfalldeponie für Waffen, Sprengkörper oder sogar ganze Fahrzeuge. Später kamen Abwässer dazu, an Baden war deshalb nicht mehr zu denken. Doch dank engagierter Bürgerinnen und Bürger in der Nachbarschaft erholt sich der See und er ist jetzt Lebendiger See 2024 des Netzwerkes Lebendige See in Deutschland und des Global Nature Fund. Gerade läuft die Feierstunde aus diesem Anlass und unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann hat den See schon mal vorab besucht.
Schilf umstanden und spiegelglatt liegt er da, der Kriwitzer See mit seiner Halbinsel. Auf einer kleinen Wiese mit 3 Wohnmobilen und etlichen grasenden Gänsen darauf wartet Katja Feist. Die 37-jährige Gestalterin gehört zu jenen rund 30 Kriwitzern, die sich zu der Bürgerinitiative zu neuen Ufern zusammengeschlossen haben. Auf dem Weg zum nächstgelegenen Steg erzählt sie:
Also ich bin als Kind tatsächlich direkt an diesem See aufgewachsen. Und auch in den Jahren, als ich nicht in Kriwitz gelebt habe, hat der See für mich eine total große Bedeutung, weil immer, wenn ich herkomme, wenn ich lange auch nicht da war, dann ist das Erste, was ich mache, diese Seerunde. Und dann bin ich wieder da.
Jetzt stehen wir an einem Laternenpfahl, da dran ein Schild. Kriwitzer See steht drauf, Pachtgewässer des Landesangelverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Angelberechtigung erforderlich. Das heißt ja, weil wir ja über das Thema lebendiger See, lebendig machen, dieses Sees sprechen wollen, Angeln geht schon noch, oder?
Ja, durchaus. Und wir haben auch einen ganz guten Fischbesatz. Das ist ein gutes Zeichen.
Der 34 Hektar große und in der Regel nur 2 Meter tiefe Natursee grenzt an ein Moorgebiet und ist extrem stark verschlammt. Doch nicht nur deshalb gehe hier schon lange niemand mehr ins Wasser. Baden sei zwar nicht offiziell verboten, doch die Kriwitzer wissen, dass ihr See stark schadstoffbelastet ist. Eine Ursache: um den See herum fand zu DDR-Zeiten intensives Landwirtschaften mit hohem Gülleeinsatz statt. Die Nährstoffe gelangten über das Grundwasser oder über den Amtsgraben auch in den Kriwitzer See. Bis 1989 noch problematischer die ungeklärt eingeleiteten Abwässer.
Also es waren eigentlich sämtliche Haushalte, aber auch das Krankenhaus, auch die Wäscherei des Krankenhauses. Also es wurde gänzlich in den See geleitet. Und so gab es auch keine Leute, die jetzt in den See zum Baden gegangen sind, wie dann eben vor dem Krieg oder auch ganz kurz danach, als die Abwässer noch nicht reingeleitet worden sind. Was man dann aber in den 90er Jahren direkt nach der Wende dann korrigiert hat. Und seitdem erholt sich der See.
Doch Katja Feist und die anderen knapp 5000 Kriwitzer wissen noch um eine andere Gefahr, die auf dem verschlammten Seegrund lauert. Ob der Kriwitzer See tatsächlich ein Flugzeug verbirgt und ob das eine oder andere angeblich hineingeschobene Fahrzeug vor sich hinrostet, ist bislang nicht bewiesen. Klar hingegen ist, dass vor allem Wehrmachtswaffen und Munition dort liegen, sagt Corinna Zwielack vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern.
Wir haben es hier in Südmecklenburg mit erheblichen Munitionsbelastungen zu tun. Das ist aufgrund der Geschichte so, dass sich hier am Ende des Zweiten Weltkrieges tausende Soldaten den Alliierten ergeben haben und dass dabei in Größenordnung Munition und Waffen und Kriegsgerät in den Seen einfach entsorgt wurde. Wir werden sehen, dass wir im Projekt für den Kriwitzer See diese Frage auch erstmal klären und schauen, ob da etwas zu machen ist.
Ein erster Anlauf scheiterte vor einigen Jahren an fehlendem Geld der Kommune. Nun möchten die Stadt Kriwitz und ein in Gründung befindlicher Verein das Thema Munitionsbergung und das Entschlammen noch einmal angehen.
Insofern ist die Ausweisung als lebendiger See des Jahres eigentlich ein Versprechen an die Zukunft, ein Versprechen dafür, dass sich gerade die jetzt engagierten Bürger, die Gemeinde und auch wir als BUND uns dafür einsetzen wollen, dass es nun doch endlich zu einer Renaturierung dieses belasteten Sees kommt und dass es auch zu einer Sanierung, was die Altlasten anbetrifft, kommt.
Meinen Sie, wir sollen mal kurz auf den Steg gehen?
Ja, sehr gern. Zurück am Kriwitzer See mit Katja Feist, die das Projekt zu neuen Ufern gegründet hat. Auch die Kriwitzerin weiß, dass eine Munitionserfassung, gar Bergung, nach wie vor extrem teuer ist.
Momentan ist der See übrigens so klar, wie ich persönlich ihn noch nie gesehen habe und das letzte Mal.
Aber einige Angler geben zu bedenken, dass das Aufwühlen der Schlammschichten die darin gebundenen Schadstoffe wieder freisetzen könne. Alles nicht trivial, weshalb sie für den Wandel mindestens 10 Jahre veranschlagt, sagt Katja Feist.
Ich wünsche mir natürlich auch, wie viele Kriwitzer, dass man baden gehen kann in diesem See. Dafür aber haben wir ja Zeit. Also damit meine ich, dass wir nicht derart unrealistisch rangehen, dass wir sagen, hier, das muss jetzt und soll jetzt und in der Zeit sich realisieren, sondern das hängt ganz viel von uns ab, wie wir mitwirken und eben mitgestalten. Und auch die junge Generation, die Schüler des Gymnasiums, sind herzlich eingeladen, mitzuwirken, also auch Konzepte mitzuentwickeln und umzusetzen. Also ich freue mich da sehr drauf.
Über den Kriwitzer See war das ein Beitrag von Silke Hasselmann. Wie sorgen die Programmiererinnen und Programmierer eigentlich dafür, dass künstliche Intelligenz Texte hervorbringt, die auch von Menschen stammen könnten? Ganz einfach, sie füttern sie mit Texten, die echte Menschen verfasst haben. Dadurch wissen die Programme, wie ein Satz aussieht, wie Grammatik funktioniert und welche Ansichten und Bewertungen Menschen vornehmen. Der Meta-Konzern besitzt die Plattformen Facebook und Instagram und er würde gern alles, was Sie und ich dort verfassen, als Trainingsmaterial nutzen. In Europa stößt das auf Widerstand, die Texte gehören ja nicht Meta und die Firma kann zumindest nach europäischem Recht nicht einfach damit machen, was sie will. Meta musste erstmal zurückrudern, die Einzelheiten von Tobias Volke.
Um künstliche Intelligenz zu trainieren, sind große Datenmengen nötig. Und Daten sind ein knappes Gut. Da liegt es für Meta nahe, auf die eigenen Plattformen Facebook und Instagram zurückzugreifen. Wer nicht damit einverstanden ist, die eigenen Daten der KI zur Verfügung zu stellen, bekommt es von den Plattformen schwer gemacht. So wird man nicht etwa um Einverständnis gebeten, sondern man muss selbst aktiv werden und Widerspruch einlegen. Das sei so nicht rechtens, heißt es von der Verbraucherzentrale NRW. Sie hat unter anderem das zum Anlass genommen, Meta abzumahnen. Und es gibt noch weitere Kritikpunkte, erklärt Christine Steffen, Datenschutzrechtsexpertin der Verbraucherzentrale NRW.
Der zweite Punkt ist, dass wir finden, dass das Widerspruchsverfahren viel zu kompliziert gestaltet ist. Meta hat hier einfach sehr viele Elemente drin, die es erschweren, überhaupt einen Widerspruch zu formulieren, überhaupt erstmal dahin zu kommen zu diesem Formular und das Ganze dann auch erfolgreich abzuschließen.
Das Widerspruchsformular findet man erst, nachdem man sich bei Facebook oder Instagram durch verschiedene Menüs und Untermenüs geklickt hat. Und dort muss man dann auch noch in einem kurzen Text begründen, warum man dem Ganzen widerspricht. Ohne Anleitung kann das schwierig werden. Auch die irische Datenschutzbehörde sah noch Gesprächsbedarf. Sie forderte Meta mit Tochtersitz in Irland dazu auf, das Projekt vorerst zu stoppen. Meta kam dem nach und legte das Vorhaben zumindest für die EU vorerst auf Eis, beschwert sich aber in einem Blog-Eintrag:
Dies ist ein Rückschritt für die europäische Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit bei der Entwicklung von KI. Und es führt zu weiteren Verzögerungen bei der Nutzung der Vorteile der KI für die Menschen in Europa.
Das Unternehmen bemüht sich um Transparenz und bekräftigt, alle europäischen Auflagen erfüllt zu haben. Daten von Minderjährigen würden aussortiert, private Nachrichten gar nicht genutzt und weiterhin seien alle Nutzerinnen und Nutzer schon im Mai informiert worden. Das Statement liest sich aber auch wie eine Warnung, Europa das Gefahr laufe, den Anschluss an den Rest der Welt zu verlieren, vor allem an die Tech-Giganten aus den USA. Brauchen wir also KI-Innovationen um jeden Preis?
Holger Hoos, Humboldt-Professor für KI an der RWTH Aachen, plädiert für Besonnenheit.
Bislang ist die Entwicklung von generativen KI-Systemen sehr stark von amerikanischen Unternehmen getrieben worden, die große Mengen von Daten einfach mal so benutzt haben. Durchaus auch benutzt haben unter Umständen, die im amerikanischen Raum nicht unbedingt immer hundertprozentig legal sind. Das ist nicht der richtige Weg für Europa.
Er fordert deshalb für Europa eine Strategie der KI-Entwicklung, die mit weniger, dafür aber besseren Daten mehr erreichen kann. Und auch wenn man natürlich nicht wisse, was Meta am Ende genau mit den Daten vorhat, Bedenken hinsichtlich der Verwendung der eigenen Daten für solche Zwecke seien berechtigt.
Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass man nicht darauf vertrauen kann, nach dem derzeitigen Stand der Technik, dass solche Daten vertraulich behandelt werden. Und man kann auch nicht garantieren, dass solche Daten nicht letzten Endes dazu verwendet werden, um global kompetitive Vorteile in diesen KI-Systemen und darüber hinaus zu erhalten.
Auch wenn das Projekt in Europa zunächst gestoppt wurde, vom Tisch ist es nicht.
Was Meta tun wird oder nicht, ist schwierig vorherzusagen. Es würde mich aber überhaupt gar nicht wundern, wenn nicht nur Meta, sondern auch andere Firmen weitere Anläufe unternehmen würden, um an wertvolle Daten aus dem europäischen Raum ranzukommen und diese dazu zu nutzen, ihre bereits bestehenden Marktvorteile weiter auszubauen. Das macht wirtschaftlich gesehen guten Sinn. Für uns in Europa macht es überhaupt keinen Sinn, dies zuzulassen.
Was Facebook und Instagram betrifft, sei es daher auch weiterhin wichtig, sich abzusichern, so Christine Steffen.
Wir würden allen Nutzern aber trotzdem empfehlen, wenn sie das noch nicht getan haben, diesen Widerspruch einzulegen, wenn sie eben nicht damit einverstanden sind, dass ihre Posts für das KI-Training verwendet werden. Denn wir gehen davon aus, dass Meta erst einmal weiter daran festhält, das tun zu dürfen unter Berufung auf das berechtigte Interesse. Das heißt, keine Einwilligung einzuholen und dann bräuchte es weiterhin auch einen Widerspruch.
Eine Anleitung zum Widerspruch innerhalb der Plattformen findet sich zum Beispiel auf der Website der Verbraucherzentrale NRW. Nach Auffassung der Verbraucherzentrale sollte auch ein Widerspruch per Mail ausreichend sein.
Tobias Volke berichtete. Über die extreme Hitzewelle in Südostasien haben wir in dieser Stelle schon mehrfach gesprochen. Sie hält seit Wochen an und sie hat inzwischen immer mehr Folgen für das Leben in der Region. In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi wird jetzt das Wasser knapp. Der Verbrauch ist stark gestiegen und die Zufuhr wird weniger. Aus Neu-Delhi ein Beitrag von meinem Kollegen Peter Hornung.
Es ist das schönste Geräusch, das sich die Menschen hier gerade vorstellen können. Frisches Wasser wird abgefüllt, Trinkwasser, das mit einem städtischen Tankwagen kommt. Ein Tankwagen, der immer sehnlichst erwartet wird im Sanjay Camp, einem Slum in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Hier gibt es keine Wasserleitungen, also Wasser geliefert zu bekommen, ist eine Überlebensfrage. Hier herrscht so ein großer Wassermangel, sagt Lachwanti, die im Slum wohnt. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Vor allem die Schülerinnen und Schüler macht das ganz unruhig. Zum Glück sind Sommerferien, denn sie müssen für Wasser anstehen, lernen können sie ja nicht. Ach, es gibt hier viele Probleme wegen des Wassers. Wir können ja kaum arbeiten so. Längst ist die Wasserkrise ein Politikum. Es gibt Streit zwischen den Hindu-Nationalisten von Premierminister Modi und der Landesregierung von Delhi, die von der Oppositionspartei abgestellt wird. Im Mittelpunkt die Frage, wer ist schuld am akuten Wassermangel in der Hauptstadt? Ist es die Stadtverwaltung von Delhi, weil sie den Diebstahl von Wasser zulässt und Löcher in den Wasserleitungen nicht gestopft hat? Oder hat etwa der von der Modi-Partei regierte Nachbarbundesstaat Haryana die Wasserzufuhr Richtung Delhi reduziert, angesichts der Extremhitze. Der Wasserverbrauch von Delhi ist in diesen Wochen der extremen Hitze massiv gestiegen, wie auch die gesamte Infrastruktur der Megacity einem gewaltigen Stresstest unterzogen wird. Täglich gibt es neue Allzeithochs beim Stromverbrauch, weil viele hunderttausend Klimaanlagen ununterbrochen laufen. Es gibt so viele Stromausfälle wie seit langem nicht und die Krankenhäuser sind voll mit Hitzeopfern. Der Hitzestress, wie es Mediziner nennen, nimmt für die Menschen zu und kann auch nachts kaum abgebaut werden, weil die Temperaturen kaum sinken. Ausruhen, kühlen und viel Wasser trinken, das sind die Empfehlungen. Aber dafür braucht man eben erstmal Trinkwasser, sagt Anwohnerin Bhati. Sobald der Tankwagen kommt, ist alles so überfüllt, dass die meisten von uns überhaupt kein Wasser bekommen. Wir hoffen, dass die Regierung etwas unternimmt. Wir stehen vor einer Menge von Problemen.
Hitzewelle und Wasserknappheit in Indien, das war ein Beitrag von Peter Hornung. Zum Schluss der Sendung kommen wir noch einmal zurück zum Thema Speichern von Strom. Den Akku eines Mobiltelefons muss man regelmäßig aufladen, doch seine Haltbarkeit hängt auch davon ab, ob man das richtig macht. komplett voll machen oder komplett leer werden lassen, das ist nicht so gut. Der Selbermachtipp von Moritz Metz.
Falls Sie diesen Sound oder diesen heute noch nicht gehört haben, ist Ihr Handy-Akku vermutlich so leer wie meiner.
33%, Ladekabel rein.
Im Inneren dieser Geräte, aber auch in anderen, von elektrischen Zahnbürsten über Bluetooth-Lautsprecher bis hin zu E-Scootern, E-Bikes und Elektroautos, stecken üblicherweise Lithium-Ionen-Akkus.
Handy, Akku, Powerbank.
Mit Batterietechnologien beschäftigt sich Dr. Christoph Neef.
Ich bin vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe.
Die Herstellung einer Tonne des nötigen Lithiumsalzes kostet etwa 2 Millionen Liter Wasser, oft im sogenannten Lithium-Dreieck zwischen Bolivien, Argentinien und Chile, wo der Abbau laut Kritikern Naturlandschaften, die Artenvielfalt und den Lebensraum der indigenen Bevölkerung zerstört. Insofern wahrscheinlich frustrierend für einen Akkuforscher zu sehen, dass viele Menschen ihren Akku nicht so laden, dass er möglichst lange hält, nämlich innerhalb seiner Wohlfühlzone.
Das Wichtigste ist, den Akku rechtzeitig aufzuladen, das heißt nicht ganz leer gehen lassen, sondern zum Beispiel bei 20% an Strom zu hacken und auf der anderen Seite den Akku auch nach Möglichkeit nicht lange im ganz vollen Zustand zu lassen. Das heißt, wenn er bei 100% angekommen ist, dann auch wirklich vom Kabel trennen, vom Netz trennen oder idealerweise ihn sogar nur bis 90% zu laden.
Klingt zumindest nach einem guten Vorsatz, seinen Akku immer über 20% zu halten und ihn dann schon aufzuladen, damit er länger hält. Was viele Menschen auch nicht wissen, es gibt keinen sogenannten Memory-Effekt mehr, wie er früher bei den Nickel-Cadmium-Akkus berüchtigt war.
Genau, bei Lithium-Ionen-Akkus gibt's das nicht.
Häppchenweises Aufladen ist also bei einem heutigen Akku gar kein Problem mehr, im Gegenteil.
Nö, das findet er eigentlich okay, fast sogar besser, als ihn am Stück zu laden. Wenn man immer häppchenweise laden würde und dann in so einem Bereich eben zwischen 20% und 90% oder sagen wir mal um die 50% bleibt, das fände der Akku eigentlich ideal. Und der Vorteil am häppchenweise Laden ist, dass er ja nie so warm wird. Also wenn man jetzt die volle Kapazität von 0% auf 100% laden würde am Stück, dann fließt halt sehr lange relativ viel Strom durch den Akku. Der Akku wird warm und Wärme bedeutet eben auch immer Alterung. Wenn ich dem Akku jetzt zwischendurch eine Verschnaufpause gebe und ihn mal vom Strom nehme und wieder dran stecke, dann finde ich das eigentlich ganz gut.
Akkus, die sich aufblähen, die dicker werden und das Gerät vielleicht sogar verbiegen, diese auf keinen Fall weiterverwenden, sondern lieber gleich entsorgen im Handel oder bei einer Recyclingstation. Denn Lithium ist hochreaktiv und kann, ganz falsch behandelt, wütende Feuer und Explosionen verursachen. Lohnt es sich angesichts dieser Gefahren, einen schwächelnden Handy-Akku selbst zu wechseln?
Wenn man handwerklich einigermaßen begabt ist und eine gewisse Feinmotorik mitbringt, dann kann man das, glaube ich, tun. Hier ist natürlich die Schwierigkeit, als jemand, der jetzt ein- oder zweimal in alle paar Jahre seinen Handy-Akku wechselt, einen guten Akku zu finden. Und die Landschaft an Akkuanbietern, gerade für Handy-Akkus, ist natürlich riesig im Internet. Insofern kann man hier sich, glaube ich, doch etwas besser verlassen auf die Expertise, die dann die diversen Tauschläden aufgebaut haben. Ich vermute mal, dass die dort dann auch einen Zulieferer gefunden haben oder einen Akkutyp, der eben gut funktioniert.
Christoph Neef hat noch ein anderes Selbermachprojekt gestartet, eine Powerbank hergestellt.
Naja, ich bin halt auch Batterieforscher, dann macht man das vielleicht auch eher so.
Aus einem Fertiggehäuse und besonders erlesenen, sicheren Lithium-Ionen-Zellen.
Das geht genauso, wie wenn man eine AA- oder AAA-Batterie wechselt. Und dort hat man dann eher die Möglichkeit, sich eben eine gezielte Zelle zu kaufen, für die es auch ein Datenblatt gibt und bei der man dann sehr gut sagen kann, ja, Lebensdauer, Energiedichte, Schnellladefähigkeit und so weiter, das passt.
Eine Powerbank selber bauen aus einem Leergehäuse mit Elektronik und ein paar alten Akkuzellen, die vielleicht auch aus einem alten Laptop stammen, das ist gar nicht schwer. Man muss kein Akkuexperte sein.
Der Selbermachtipp von Moritz Metz. Sie können ihn nachhören in der Deutschlandfunk-App oder auf deutschlandfunk.de, wie die anderen Beiträge dieser Sendung übrigens auch. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören.